Willkommen zurück zum Teil 2 unseres Gesprächs mit Marcel Weisinger von Fäth und Schmidt. Nachdem wir im ersten Teil, in der ersten Folge, intensiv auf die Bauablaufplananalyse im Falle einer Störung eingegangen sind, geht es heute darum, dass wir uns das Ganze bezüglich der Kosten anschauen, der Gutachtenserstellung und vor allem dann auch im Hinblick auf die Verhandlung mit dem Vertragspartner. Ja, was tun wir eben, wenn so eine Baustelle aus dem Takt geraten ist, wenn sich daraus Mehrkosten ergeben? Wie gelingt es, diese Produktivitätsverluste, die sich daraus vielfach ergeben, fundiert und nachvollziehbar nachzuweisen? Und vor allem, ja, wie reagiert dann der Auftraggeber, wenn er das erste Mal das Gutachten auf dem Tisch liegen hat und ihm das Gesicht entgleist und er eine Größenordnung vor sich liegen hat, mit der er nicht gerechnet hätte? Marcel, vielen Dank, dass du dich auch dazu bereit erklärst, den zweiten Teil des Podcasts mit mir zu gestalten. Herzlich willkommen, lieber Marcel.
Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Ja, Marcel ist nochmal kurze Vorstellung für die, die vielleicht den ersten Teil nicht gehört haben. Marcel ist Bereichsleiter kooperative Projektabwicklung bei Fäth und Schmidt, einem der führenden Beratungsunternehmen für Bauablauf, Plananalysen und Projektsteuerung. Marcel ist zudem gerade dabei, seine Doktorarbeit zu finanzieren. Scrum Master, hat jahrelange Erfahrung in der Begleitung von großen Bauvorhaben, von großen Infrastrukturprojekten und deswegen ist er der ideale Gesprächspartner für dieses Thema. Marcel, lass uns gleich einsteigen. Ja, wie geht es dann? Der nächste Schritt, wir haben jetzt diese Bauablaufstörungen analysiert im ersten Teil. Wir haben einen Sollterminplan, wir haben eine Verlängerung der Leistungsfrist, die sich daraus ergibt. Alles in Ordnung. Jetzt will natürlich die Firma Kohle sehen, logischerweise. Das heißt, es geht letztendlich geht's darum, die Mehrkosten, die sich daraus ergeben, wirklich plausibel zuzuordnen. Grundsätzlich, klar, Bauzeitverlängerung ist ein Thema, das ist relativ einfach mit den zeitgebundenen Kosten darzustellen. Was aber schon schwieriger ist, was sich bei den einzelnen Störungen dann tatsächlich an Produktivitätsverlusten ergeben hat. Und da meine Frage, wie geht ihr dort dabei vor? Wie schafft ihr das, da wirklich eine belastbare Herleitung der Mehrkosten zu generieren? Vor allem mit solchen Schlagworten, die ja oft bei uns in der Bauwirtschaft umherkreisen, Globalnachweis, also sollte Ist-Vergleich oder Einzelnachweis, jede einzelne Störung und dort die Auswirkungen auf jeden Cent genau nachzuweisen. Das sind ja diese beiden Pole, die wir immer wieder da bei Bauablaufstörungen zu besprechen haben. Wie ist da euer Ansatz? Wie geht's da ihr vor?
Ja, da sprichst du auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema an. Grundsätzlich wird da wahrscheinlich jeder Auftraggeber sagen, weiß es mir konkret nach und dann habe ich immer noch Probleme. Aber wir sind ja dazu da, um wirklich die Anspruchsgrundlage auch zu schaffen. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist hier, wir haben Mehrkosten im Bauprojekt aufgrund, ohne wirklich mehr Mengen zu haben, ja, was dann irgendwie schon bei vielen Fragezeichen dann auch sein wird, bei vielen Kaufleuten auf Auftraggeberseite noch mehr wahrscheinlich, ja, wo sie sagen, okay, wir haben doch damals die vereinbarte Menge gehabt und jetzt willst du einfach mehr, warst du einfach selber dafür schuld, hast länger gebraucht. Deswegen ist ja hier umso wichtiger, die Nachweisführung zu haben. Und ja, du hast ja schon angesprochen, die zwei Teile, die Einzelstörungsnachweise, ja, also sage ich mal wirklich kausal-analytisch, wo wir direkt zuordnen können zu den Einzelstörungen oder sozusagen so ein Globalnachweis auch für die Produktivitätsverluste, wo wir sozusagen eine kumulative Auflistung dann dafür hätten, ja, oder eher vielleicht so einen pauschalen Ansatz, der übers Projekt gestülpt werden wird. Wenn wir jetzt den Einzelstörungsnachweis hier sehen würden, ja, wie gehen wir hier vor? Also da würden wir sozusagen natürlich diesen hoffentlich Behinderungstatbestand, den es gibt, der auch dargelegt wurde, aufgreifen und dann entsprechend versuchen oder wenn es die Daten hergeben, diese zusätzlichen Anfahrten, die es gegeben hat, diese Umstellung von Kolonnen, dieses Springen von Kolonnen oder diese kleineren Bauabschnitte, kommen wir gleich nochmal dazu bei den Produktivitätsverlusten wahrscheinlich, dass wir die gesondert auch hinterlegen mit Rechnungen, mit Belegen und auch mit Bautagesberichten. Ja, also da hoffe ich dann auch, dass der Bautagesbericht aber nicht nur enthält, wir sind im Bereich XY behindert, sondern welche Leistungen konkret und welcher Mehraufwand steckt ja auch dahinter. Ja, also das gerne auch bitte in den Bautagesbericht mit aufnehmen. Ja, was oft auch vernachlässigt wird, weil einfach nur zwei, drei Stichwörter reingenommen werden. Da fängt es aber schon an. Und da hätte man natürlich diesen Soll-Ist-Vergleich für die jeweilige Leistung. Ja, wir sind ja noch in dem Einzelstörungsnachweis. Und dann kann man natürlich die Gegenüberstellung machen und auch die Zuordnung machen. Was war jetzt der konkrete Mehraufwand hier für die Leistung? Und dann muss man natürlich dann argumentieren und erläutern können. Das war ein entsprechendes Erschwernis, was aus diesen Produktivitätsverlusten, was aus einer AG-seitigen Störung stammt, resultierte. Genau, und für den zweiten Bereich, eigentlich dieser globalen Nachweis, vielleicht ein bisschen spannender, weil der erste Teil, wenn ich natürlich die Rechnung und die Belege dazu habe, dann kann ich das relativ gut auch nachweisen. Dann geht es nur noch darum, sind es dann 90% der Kosten, die anerkannt werden oder nicht. Ja, aber beim globalen Nachweis, ja, da gehen wir sozusagen über diese Produktivitätsverluste, die man dann beispielsweise über eine wissenschaftliche Literatur heranziehen kann, wie beispielsweise Petschmann, wo hier ein Handbuch zum Bauingenieur dann hatte oder gehabt hat, wo 7 Bestandteile gab dazu, wo es dann genau darum geht, die nicht optimale Kolonnenbesetzung, der Einarbeitungseffekt, dieses Springen, wo diese 7 Elemente drin sind. Und die würden wir dann entsprechend heranziehen, kurz formulieren, was beinhaltet dieser Umstand, dieser Störeinfluss. Und dann diesen konkreten Projektbezug herstellen. Also über welche Schriftstücke wurde das nachgewiesen, dass der Auftragnehmer beispielsweise oft umsetzen musste, einen anderen Bauabschnitt oder einen kleineren Bauabschnitt hatte und dann entsprechend mit dem Gewerkezug rein musste, wieder raus. Ja, also diesen ganzen Beispiele müssen dann entsprechend, wenn man es visualisieren kann, noch besser dann dargestellt werden und wirklich auch mit Anlagen und Dokumenten verlinkt werden. Und was man dann natürlich konkret machen, also was wir dann oft machen, ist anhand dieser Datenbanken zum Personaleinsatz und auch zum Geräteeinsatz, was, also wovon ich zwingend auch ausgehe, muss vorhanden sein, dass wir diese Auswertung haben, über die Monate verteilt. Und dann kann man natürlich schön so eine Glockenkurve dann machen, über die Monate, wo man dann sieht, okay, wie viel, da hat man die verschiedenen Balken. Wenn man es jetzt bildlich gesprochen sieht, und dann kann ich die Vergleiche ziehen, wie waren eigentlich die Sollstunden, wie waren die Iststunden und kann dann noch zusätzlich, falls schon Nachträge abgerechnet worden sind, die darin enthaltenen Stunden mit berücksichtigen. Und so kommt man dann auf die Diskrepanz und kommt diesem Produktivitätsverlust dann auch näher, den man dann prozentual pauschal dann für diese, beispielsweise für diese 7 Bereiche dann ermittelt. Ja. Und dann hat man natürlich schon auch eine Vernetzung zwischen, klar, Wissenschaftstheorie, die anhand von Erfahrungswerten auf der Baustelle vor einigen Jahren aufgenommen worden sind, auch gemessen worden sind, und der Bezug dann zum Projekt. Und dann hat man diesen konkreten Bezug hergestellt. Und das ist maßgebend, damit es nicht nur rein theoretisch bleibt, ja. Weil sonst ist die Ablehnung sofort im Haus. Aber so hat man natürlich schon eine Argumentation, und eine Diskussionsgrundlage, die auch brauchbar ist, wo man auch in der Argumentation, in der Verhandlung dann auch einen Dialog führen kann, wo man dann aufzeigen kann, hey, ja, wie sollen wir es noch aufzeigen? Ja, und das denke ich, ist, glaube die Variante, die da am sinnvollsten ist.
Ja, aus meiner Erfahrung heraus fehlt eben genau dieser Baustellenbezug, dieser konkrete Baustellenbezug relativ häufig. Also die Firmen machen es sich aus meiner Erfahrung heraus gern einmal etwas leichter, suchen irgendeinen passenden Prozentsatz in der einschlägigen Bauwirtschaftsliteratur, gibt es ja genug. Und dann wird der unreflektiert einfach auf die Sollstunden oder auf die Solltestunden angewendet und zack, wir haben unseren Produktivitätsverlust. Und da sagt der Bauherr aus meiner Sicht mit Fug und Recht, das ist mir zu wenig. Und find ich super, dass du das jetzt so herausgearbeitet hast, dass du sagst, ja, man kann das schon machen mit diesen Literaturwerten, mit diesen Kennwerten, mit der Kennzahlenmethode. Trotzdem ist es wichtig, weil meistens sind ja die auch in einer Bandbreite angegeben. Wenn man an Patchman denkt, ja, dann habe ich eine gewisse Bandbreite. Und um herauszufinden oder um in dieser Bandbreite mich richtig festzulegen, brauche ich genau diesen Bezug zur konkreten Situation auf der Baustelle, oder? Genau das ist es.
Exakt, ja. Deswegen auch der Bezug mit der Verteilungskurve, wo wir auch die Ist- und die Soll-Werte für dieses Projekt haben und dann die Vergleiche haben und da entsprechend die Bezüge dann auch herstellen. Ja, weil sonst wird es echt, ist halt rein theoretisch und das ist dann schon sehr, sehr, sehr maßgebend an der Stelle. Ja.
Das heißt, du würdest das auch immer von mehreren Seiten angehen. Das heißt, einmal über die konkrete Baustellen, den konkreten Baustellenbezug einen für die Baustelle aus deiner Sicht angemessenen Prozentsatz am Produktivitätsverlust festlegen und trotzdem diesen Ansatz sozusagen eichen über diesen Sollte-Ist-Vergleich, oder wo du dann das mit deiner Glockenkurve, wo du dann die Stunden gegenüberstellst, dass du sagst, okay, ich habe darüber meinen konkreten Baustellenbezug, ich weiß, wie viele Stunden das abgegangen sind tatsächlich, über meine Kennzahlmethode komme ich auf die und die Produktivitätsverluste und das korreliert, also insofern bin ich ganz gut unterwegs.
Exakt, genau. Und durch diese Kopplung, wo ich dann auch wieder Eigenverschulden, vielleicht auch wieder einen Block in diese Balken, also ich habe ja diese Blöcke Voll Sollstunden, Iststunden und Nachtragsleistungen, wo ich dann vielleicht auch mir nochmal einen Teil zuordne, das ist die vierte Farbe und die fünfte Farbe in dem Fall wäre dann die AG-Zuordnung, wo ich sage, okay, die war jetzt aufgrund der Umstellung, die du angeordnet hast oder anderen Themen, die jetzt vorgefallen sind. Ja, und am Ende, wenn es denn möglich ist, ist so ein hybrides Verfahren natürlich am sinnvollsten, wo ich sagen kann, Einzelnachweise zu konkreten Leistungen, wo ich nachweisen kann, hey, da hat mir wirklich diese Rechnung, diese Zusatzanfahrten. Ja, und wenn ich
Da habe
diese
ich auch
auch,
die entsprechende Dokumentation, das ist klar,
genau,
ja. Aha,
die
passt.
klammere ich dann aus, ja, nehme ich dann auch
Ja.
raus, dann muss ich dann sagen, auch aufpassen, dass wegen Doppelabrechnung, ja, und auch Doppelabrechnung dann aufpassen, ich beschränke mich dann Produktivitätsverlust auf einen gewissen Zeitraum, wo dieser auch stattgefunden hat und nicht einfach, wie es dann auch oft gemacht wird, pauschal über das ganze Projekt, ja, bei der Baustelleneinrichtung am Anfang oder bei den Planungsleistungen, also da gab es noch keine Störungen und da haue ich jetzt auch die Produktivitätsverluste drauf. Das macht natürlich, sag ich mal, auch aus baubetrieblicher Sicht keinen Sinn und entspricht auch auf jeden Fall nicht der Realität. Ja, aber deswegen, dass du die Eingrenzung zeitlich macht, aber auch wenn wir die Bewertung dann, wo jetzt gerade beim Thema Kosten sind, dann natürlich auch die Kostenbestandteile heranzieht, die dann von der Produktivität betroffen waren. Ja, also dann nicht sage, ich habe 10% Produktivitätsverlust gehabt, komplett auf die komplette Bauzeit und komplett auf eigentlich alle Leistungen. Das ist natürlich auch Unfug. Und da muss natürlich auch konkret wieder analysieren, welche Kostenbestandteile machen hier Sinn. Also hat man dieses Stufenmodell erstmal zeitlich eingrenzen und dann natürlich monetär auch nochmal eingrenzen. Und dann ergibt es Stück für Stück schon, merkt man auch jetzt in unserem Austausch, wir kommen Stück für Stück zu einem Betrag, der nicht mehr ganz, ganz groß ist und komplett pauschal, sondern wirklich immer konkreter wird. Das ist am Ende, ob es am Ende genau diese Zahl ist, sei mal dahingestellt, aber diese dient natürlich als gute Spannweite, gute Range, wo man dann auch mit dem Auftraggeber gut in eine Diskussion gehen kann. Und wenn er eine andere Gegenüberstellung hat, dann kann der natürlich da gerne das mit einbringen, dann kann man im Dialog auch das gern kooperativ dann auch austauschen und sagen, okay, warum kommt AG jetzt zu dieser Einschätzung, warum kommen wir jetzt zu der anderen Einschätzung, ja? Aber in dieser Range wird man sich ja auch bewegen und dann findet man da auch einen guten gangbaren Weg.
Okay, das heißt, du plädierst also dafür, sich das wirklich im Vorfeld im Detail zu überlegen und auf eine wirklich belastbare Basis zu stellen, wo man sagt, das ist bauwirtschaftlich wirklich korrekt, was ich hier mache und nicht erst einmal mit diesem Luftballon nach außen gehen und dann schauen, es wird dann schon was übrig bleiben, wenn man erst einmal groß genug einreicht, so in diese Richtung, oder?
Ja, da sprichst du auch einen super Punkt an. Also, das ist auch dann die Unterscheidung bei den Baubetrieblern selbst. Okay, was bieten die mir denn an? Ja, auch im Austausch, wenn ich jetzt irgendein Projekt habe und einen Bedarf als Auftragnehmer oder auch als Auftraggeber, wo ich einen Baubetriebler einsetzen kann, da merkt man dann schon auch im Austausch, okay, was für Lösungen, die Ideen hat er denn, das umzusetzen und diese Themen dann auch wirklich angehen zu können? Oder sagt er grundsätzlich, ja, wir können alles machen und wir holen es dann am Ende raus? Kann vielleicht auch ganz gut aufgezeigt werden, aber die Richtung ist eigentlich schon die falsche, weil es das Projekt so nicht hergibt. Ja. Und deswegen merkt man natürlich auch mit dem Background von den Personen und von den Leuten, diese Kreativität im Baubetrieblichen erfordert dann oftmals schon diesen ja, Wissenschaftsbezug, den ja auch die meisten auch mitbringen, weil man da schon sehr konkret und analytisch dann auch werden muss, um das wirklich dann auch so konsequent durchzuziehen und auch drüber diskutieren und sprechen zu können oder auch drüber behandeln zu können, um zu sagen, hey, das sind unsere Grundlagen und was sind deine Vorschläge? Wie hättest du es anders nochmal aufbereiten können? Und wenn es dann wenig Optionen gibt, dann hat man eigentlich schon die Berechtigung auch für die eigene Vorgehensweise.
Ja, perfekt. Das heißt, wenn man das so substanziell aufbaut, dann hat man ja auch gleichzeitig einen guten Start, eine gute Basis in die darauffolgenden Gespräche, weil da wollen wir uns jetzt im Sinne der kooperativen Projektabwicklung und im Sinne deines Bereiches als nächstes drüber unterhalten. Also du hättest ja jetzt schwer als Bereichsleiter sagen können, ich hau denen erst einmal eine fette Luftblase mit ein paar Mille um die Ohren und schau dann, was passiert, weil das wäre alles andere als kooperativ. Das heißt, insofern hast du den kleinen eingebauten Test bestanden.
Absolut,
Ob
vielleicht auch
du.
das noch. Also ich bin ja auch nicht nebenher noch oder noch eine kurze Zeit hier Wissenschaftler, um dann rauszugehen und dann nur noch Claim Management zu machen und Forderungen durchzusetzen, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Also das, da gibt es vielleicht ein paar andere, die hauen da gewisse Sachen einfach durch, aber wenn man, sag ich mal, durch und durch dann Baubetrieb ist, man möchte ja auch dass die Bauprojekte erfolgreich abgewickelt werden oder das, was geleistet wurde, dann auch entsprechend abrechenbar wird für alle. Ja, und nicht, dass da irgendwelche Forderungen durchgesetzt werden, die ja eigentlich schon dem Grunde nach schon sehr, sehr fragwürdig sind. Ja, also da muss man natürlich selbst in der Person auch drauf achten.
Gut, jetzt habt ihr das belastbar, zumindest aus eurer Sicht belastbar, aufgebaut und euer Gutachten steht. Wie geht's ihr dann taktisch, sage ich einmal, vor, dass man das dem Bauherrn dann schmackhaft macht oder so halt erst einmal irgendwie übermittelt oder was sind die nächsten Schritte dann, die dann in Richtung Verhandlung, in Richtung Lösungsfindung gehen?
Genau, also grundsätzlich stellt sich da auch die Frage, soll es jetzt wirklich als neutrales Gutachten eingereicht werden, also unter dem Logo, sage ich mal, von dem Baubetriebler, ja, dass es dann auch ein bisschen stärker so rüberkommt. Also es ist immer sehr projektabhängig, ja. In dem einen Fall soll es genauso sein, dass es auch die Neutralität bewahrt. In dem anderen Fall ist es dann so, dass man sagt, okay, man macht es unter dem Logo, unter dem Namen des jeweiligen Unternehmens, der den Baubetriebler dann beauftragt hat. Aber ja, letztlich ist es ja eine Diskussions- und Anspruchsgrundlage, die man hier stellt und auch wo man wirklich mal ausführlich nochmal darlegt, was da alles im Projekt angetroffen worden ist. Häufig sind ja die Nachträge sehr klein und dann wird es direkt oftmals auch zu Recht abgelehnt, weil einfach der Nachweis da nicht erbracht worden ist, was waren es die Mehraufwendungen. Und entsprechend, nachdem das Gutachten dann erstellt worden ist, ist es natürlich schon klar, dass die Gegenseite erstmal diese Themen prüft. Dann dauert es, je nach Auftraggeber, da gibt es hier auch einen öffentlichen Schieneninfrakonzern, der dann teilweise länger braucht, aber da gibt es dann auch einen entsprechenden Wandel, ja, wo es dann auf einmal doch viel schneller geht, ja, und dann finden dann die Verhandlungen doch sehr viel schneller oder viel früher statt als eigentlich geplant, ja, und dann gibt es auch oft diese Gegengutachten, wo dann andere Baubetriebler sozusagen auf Auftraggeberseite dann prüft, also diese Stellungnahme prüft und selber dann nochmal schaut, da gibt es keine Bautagesberichte dazu oder da gibt es keine anderen, da sind die Nachweise schon sehr schwach. Also diese Störung, das streiche ich sofort raus. Ja, und dann hat man sozusagen diese beiden Gutachten und kommt dann vielleicht sogar auf Diskussion der Fachebene, wo dann Gutachter und Gutachter sich da mal austauschen, wie es auch öfters ja unter Juristen der Fall ist. Und ansonsten geht es dann halt die Nutzung im Verfahren. Einerseits das außergerichtliche Verfahren, ja, wo ich natürlich auch dafür plädiere, wo wir jetzt, sagen wir mal, dieses Gutachten, klar, jeder denkt, es ist sehr eskalativ. Aber es ist dafür da, dass wir uns außergerichtlich einigen und den ganzen Prozess und die ganzen Schritte vor Gericht dann vermeiden. Aber es kann natürlich auch dann dazu dienen, als Schlichtung, wo wir noch bei dem Bereich sind und gleichermaßen natürlich für die gerichtlichen Verfahren, wo wir dann natürlich schon sehr darauf achten müssen, dass natürlich alles sehr gut nachgewiesen ist. Und oft ist dann noch so, dass natürlich auch parallele Nachschärfungen und Ergänzungen sehr häufig der Fall sind. Aber auch selbst wenn die Gegenseite ein Gegengutachten hat, die haben dann nochmal ein paar Nachweise oder wo ein Sachverständiger drauf geschaut hat, der sagt grundsätzlich, ja, okay, kann man nachvollziehen, aber hier braucht es noch gewisse Themen oder die Terminpläne müssen da nochmal ein bisschen, ja, sind nicht ganz nachvollziehbar, da brauchen wir mehr Details. Das ist auch sehr häufig der Fall. Heißt nicht, dass das Gutachten schlecht oder mangelhaft war, sondern einfach, dass da noch ein paar Belege, paar Nachweise gebraucht werden, wo man dann noch mal kurz reingehen muss, ja, und dann kommt man hoffentlich dann am Ende zur Lösung, meistens dann über diese Verhandlungen, ja.
Genau, und da wollen wir jetzt drauf einsteigen. Ich meine, ein Gutachten wird nie perfekt sein und es wird immer was an einem Gutachten, wenn es um größere Themen geht, wird immer was auszusetzen sein, weil du kannst einfach nicht alles bedenken und alles lückenlos nachweisen. Also das ist ja eine Illusion. Insofern wird es da immer einen gewissen Austausch geben. Und dann geht es genau in diesen Part hinein, wo man sich irgendwann mal zusammensetzen wird und miteinander sprechen wird. Und das geht ja dann oft häufig schon mit sehr starken emotionalen Regungen einher, weil es einfach auf beiden Seiten um sehr viel Geld geht und natürlich auch um eine berufliche Zukunft, um das innerbetriebliche Ansehen und was weiß ich nicht, was da noch alles mitspielt. Womöglich sind schon sehr viele Verletzungen auf der Projektebene zwischen den Parteien vorgefallen, wo schon Vorbelastungen bestehen. Also gerade bei hohen Forderungen ist das ja ein riesengroßes Problem. Und jetzt steht hier da so als Gutachter ja irgendwo ja zwischen den Stühlen, weil ihr wollt ja die Lösung herbeiführen, zumindest ihr als Gutachter, wenn es ihr das macht. Wie gehst du mit solchen Situationen professionell um? Wie schaust du, dass du da diese Streithähne, sag ich jetzt einmal, irgendwie einfängst, ja, dass du da konstruktiv dann weiter diskutieren kannst?
Also ich würde mir selber da auch die eigene Zielvorstellung da vor Augen halten. Bedeutet, wir auch im Gutachten sachlich bleiben und die Emotionalität aus den Verhandlungen, aus dem Schriftverkehr, wo das Gutachten kommuniziert wurde oder wo weitere Punkte zwischen den Beteiligten kommuniziert worden sind, wahrnehmen und auch mit einfließen lassen, dass man schon gewisse Einschätzungen auch für sich treffen kann. Aber am Ende ist immer noch das Wichtigste, die Ruhe zu bewahren und nicht direkt weiter mit eigenen Emotionen reinzugehen, sondern wirklich immer noch bei der Sache und bei den Fakten zu bleiben. Und hier sehe ich dann schon, oder würde ich an der Stelle empfehlen, sehen wir 6 Punkte, wenn ich die jetzt so nennen mag. Also zum einen natürlich das Erwartungsmanagement im Vorfeld, dass wir da das Gutachten als baubetriebliche Bewertung sehen und nicht als eskalative ja, Richtung, ja, wo man es das heißt auch nicht eine Schuldzuweisung, sondern wir möchten ja die Realität abbilden, ja, also eine Faktenlage soll dadurch geschaffen werden. Und als zweiten Punkt haben wir da die sachliche und nachvollziehbare Darstellung, ja, wo wir jetzt gerade schon ausführlich drüber gesprochen haben, gehe ich jetzt auch gar nicht mehr so drauf ein. Und am Ende sind wir natürlich beim Punkt 3, also die Trennung von der Sach Ebene und der Beziehungsebene. Ja, muss ja auch immer aufpassen, dass man das nicht zu arg vermischt, sondern immer noch bei den Fakten von eben bleibt. Ja, aber trotzdem Verständnis zeigt auch für die andere Seite, wo vielleicht hier ein paar Punkte sind, wo kann ich vielleicht dann irgendwas schaffen, wo es vielleicht für die AG-Seite vielleicht einfach wird, auch gegenüber höheren Stellungen da den Nachweis zu haben. Das wird auch darf nicht vernachlässigt werden, wo ich dann vielleicht sage, in Position X, okay, da gehen wir dann runter und bei der anderen ist es auch für uns nachvollziehbar und da können wir dann, müssen auch nicht so weit runter oder so weit, so viel verhandeln. Ja, und am Ende sehen wir auch das Gutachten in Punkt 4 als zentrales Mittel gegen Emotionen. Also transparente Offenlegung und der Methodik auch. Also wir sind jetzt gerade wieder eben beim Analytischen gewesen. Ja, also das schreiben wir uns natürlich auf die Fahne und das sollte natürlich da auch nachgewiesen werden, dass selbst ein Laie oder ein Kaufmann, der nichts direkt mit dem Technischen zu tun hat, dieses Gutachten lesen kann, auch nachvollziehen kann, okay, also ein Bauablauf, Balkenplan, auch da die Grundlagen kurz mitbekommt und auch weiß, wie das aufgebaut ist und nicht einfach so ein riesen 300-Seiter dahin geklatscht bekommt und es kein Mensch mehr lesen kann, sondern dass es wirklich auch durch einen Laie von außen nachvollziehen kann, wenn er das Gutachten gelesen hat, hey, kann da folgen und so ist auch sozusagen die Messlatte. Und wenn wir jetzt beim Punkt 5 sind, ja, haben wir das Gutachten ja als für die Dialogbereitschaft und die Vermittlung, ja. Also wir schaffen ja hier die Grundlage, um dann auch die weiteren Verhandlungen einzugehen. So wie bei den Produktivitätsverlusten auch, wo wir dann sagen, die konkreten Geschehnisse ordnen wir hier zu Und am Ende sieht man eigentlich das große Gutachten, das ist ja eigentlich nur so ein zentrales Dokument, wo man alle Themen nochmal wirklich zentralisiert hat und an diese Stelle gezogen hat, damit auch wirklich jeder sehen kann, oh, ja, das war alles. Wenn man so eine Chronologie aufbaut, wo es die ganze Zeit wie so ein Ping-Pong hin und her geht, dass man trotzdem mal sieht, was war denn da, ja. Und am Ende natürlich das Gutachten als Punkt 6 hier, Kooperation als Schlüssel, ja, dass man das als Werkzeug zur Versachlichung sieht und nicht als Eskalationsinstrument, wo man gleich damit sagt, hey, wir wollen mit diesem Gutachten vor Gericht gehen, sondern eher zur Lösung des Konflikts. Und dann holen wir jetzt wieder aus oder kommen wieder zurück zu den außergerichtlichen Themen und auch zur Eignung des kooperativen Abwicklungsmodells, wo wir auch häufig dann sind.
Das heißt also, wenn ich das auf den Punkt bringen darf, Marcel, dann ist eigentlich die Art und Weise, wie dieses Gutachten erstellt wurde, das zentrale Element, um Emotionen möglichst hintanzuhalten. Weil wenn ich dich richtig verstehe, wollt ihr das Gutachten so verfassen, dass es so gut nachvollziehbar ist und so sachlich ist, dass ich als Bauherr, wenn ich mir das durchlese, vielleicht an der einen oder anderen Stelle denke, genau, ob ich das zu 100% genauso sehe, aber im Grundsatz kann ich es nachvollziehen.
Absolut, da triffst du es genau.
Also das ist euer Anspruch.
Ja, deswegen auch bei uns sozusagen der hohe Qualitätsanspruch, weil der muss dann auch hier in diesem Gutachten zu sehen sein. Und ja, und wenn wir da Abstriche machen müssen, schon von Beginn an diese Frage, was wir vorher auch hatten, kommunizieren. Achtung, die Dokumentenlage ist nicht ganz sauber und ist nicht ganz so gut wie in Teil 1 von unserem Podcast. Und da kommen wir natürlich drauf zurück, weil wenn wir das nicht erfüllen können, dann muss natürlich sofort mal das Zeichen geben, Achtung, wir müssen jetzt hier einen anderen Weg finden und hier sozusagen diese bauablaufbezogene Darstellung, wie du sie dir vorgestellt hast, die ist auf jeden Fall so nur bedingt möglich oder eigentlich eher nicht, weil einfach die Dokumentationsgrundlage da so nicht vorherrscht, ja. Und deswegen wieder Bezug zur Sachebene und eher weg von dieser emotionalen Ebene, wo man dann einfach mit irgendwelchen Dokumenten um sich wirft, die halt einfach ja eher so schickimicki sind und nicht analytisch geprägt.
Kann es dann sein, Marcel, weil meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was passiert, wenn die Vorstellungen vom Auftragnehmer und die Vorstellungen vom Auftraggeber sehr weit auseinander liegen? Wenn du das so beschreibst, dann besteht ja eher die Gefahr, dass die Vorstellungen des Auftragnehmers mit dem zu eurem Gutachten relativ weit auseinandergehen und der Auftragnehmer sagt, ja, eigentlich habe ich mir da jetzt schon mehr vorgestellt, dass da mehr rauskommt.
Also genau da greife ich das von eben nochmal auf. Also wenn ich dann mit der Methodik und mit der Transparenz und der Offenheit das auch so für jeden Dritten und für jeden Laien dann ganz gut nachweisen kann, ja, was ich mir selber jetzt persönlich auch auf die Fahne schreibe, dann habe ich natürlich da alles auch in der Hand, um dann genau diese großen Differenzen, die es scheinbar gibt, dann auch auszuräumen. Weil dann würde ich wieder als von der Seite die Frage bringen, ja, okay, es gibt große Differenzen, wo jetzt dann beispielsweise die AG-Seite nur 50.000 zahlen will und eigentlich die Forderung bei 750.000 beispielsweise liegen, wo man sagt, okay, also da ist irgendwas bei irgendeinem in der Verhandlung ja oft mit dem Anker irgendwas falsch, ja, von der Richtung. Da würde ich natürlich dann mit der Methodik kommen, ja, dann stellen wir doch mal beide Methoden gegenüber und gehen dann Schritt für Schritt auch mal durch, wo der konkrete Projektbezug ist, wo die Kostenthemen oder die zeitlichen Bewertungen sind und dann sehen wir ja, welche Methodik da, also sag ich mal, plausibler ist, oder dann holen wir uns noch einen Mediator oder Schlichter dazu und der soll mal unabhängig dann sagen, okay, wo kann es denn besser nachvollziehen, ja, und welche Richtung ist denn eher die richtige, ja, also da so ein Abgleich zu haben und beziehungsweise wieder die Transparenz als Konfliktlöser hier zu haben und da am Ende auch vergleichende Szenarien entwickeln kann, ja, und wenn die AG-Seite eine andere Methodik hat, kann man genau zu diesen Szenarien, zu dieser Range ja am Ende wieder kommen, was ja immer noch völlig in Ordnung ist. Und dann sieht man ja, okay, wo bewegen wir uns denn, ja? Nur darf diese Range dann halt auch nicht von 5% bis 95% von dem oberen Volumen dann gehen. Und das muss dann schon, ja, dann klar sein. Aber am Ende wollen wir ja genau das Dokument, was als zentrales Dokument für die Bauablaufstörung entwickelt worden ist, einen Dialog bevorzugen und nicht irgendwie ja einen Schriftsatz weiter erzeugen, wo es dann wieder so ein Ping-Pong gibt, wo dann wieder irgendjemand ein zusätzliches Gutachten aufs Gutachten oder so aufbauen kann, sondern dass man mit diesem Dokument in Dialog geht, in Vorstellungen geht, wo man dann wirklich die Inhalte nochmal Position für Position durchgeht und da aufzeigen kann, weshalb sind die entstanden und was waren da die Themen, ja. Und dann vielleicht auch noch die Empfehlung für so eine Verhandlung, ja, die Unterteilung dann in strittige Themen und unstrittige Themen, ja, dass man da einfach sagen kann, okay, die haken wir jetzt mal ab, ja, dann können beide Seiten Haken dahinter machen und können für sich sagen, okay, wir haben jetzt schon einen halben Tag verhandelt, aber wir haben auch, sage ich mal, schon 30 bis 40% der Punkte abgehakt. Ein Teil wird bestimmt immer offen bleiben, aber dass wir dann da schon mal auch in die nächste Verhandlung gehen können, wo ein Großteil abgehakt ist, ja. Sag ich mal, mein Vorschlag an der Stelle.
Dass du Punkt für Punkt die strittigen Punkte oder Verhandlung für Verhandlung die strittigen Punkte reduzierst und dadurch auch immer mehr von diesem großen Kostenblock immer mehr außer Streit stellst. Und womöglich kann es sein, dass dann 10 Punkte noch übrig bleiben, die keine Einigung, wo keine Einigung erzielt wird, aber vielleicht sind es Themen, die insgesamt lediglich 10.000 Euro ausmachen, wo dann jeder sagt, ja, okay, dann werden wir über die 10.000 Euro auch noch eine Lösung finden, weil jetzt haben wir schon über 450.000 Euro verhandelt, zum Beispiel, ja. Also absolut ein nachvollziehbarer Weg.
Ich
Eine
grätsche jetzt
Anmerkung.
vielleicht noch ein, genau, weil da sind wir genau wieder bei dem Thema. Also Pareto-Prinzip ist ja überall vertreten. Zum einen bei der Sach- und bei der emotionalen Ebene, also auch in den Verhandlungen haben wir ja oft die Sachebene zählt da oft nur 20%. Bedeutet, man muss dann schon auch auf die Verhandlungsmuster und so weiter achten, ja, dass man auch weiß, okay, die persönliche Ebene, ja, dieses Unterbewusste, das sind 4/5, ja, und der restliche Teil ist 1/5, ja. Da muss man dann schon auch drauf achten. Die Sache ist die eine, die man an der Folie und an der Vorstellung hat, aber wie man es dann kommuniziert und auch rüberbringt, mit welcher Art und Weise, ist dieser fast oft der viel wichtigere Punkt. Klar, die Grundlagen muss stimmen, die Herleitung, aber das Kommunizieren ist, sag ich mal, der viel, viel wichtigere Punkt, ja, dass man den anderen nicht überrumpelt und auch weiß, wer einem gegenüber sitzt.
Absolut. Kann ich nur zu 100% unterschreiben. Und ich wollte an deine Ausführungen von vorhin noch anknüpfen oder anschließen, dass, ja, das, wenn ich nur wissen darf, was ich vorher nur auf der Zunge hatte, aber es fällt mir tatsächlich nicht mehr ein, es ist mir runtergefallen. Eine Frage noch zu der Verhandlung im Allgemeinen. Was wären denn deine wichtigsten Empfehlungen für Projektbeteiligte auf beiden Seiten, dass man solche Themen, dass man wirklich über große Brocken verhandeln muss, dass man solche Themen frühzeitig erkennt und einer Eskalation entgegenwirken kann. Weil wir wissen ja alle, oder gerade bei großen Baustellen, bei großen Vorhaben, kann es sein, dass das Ding den Projektbeteiligten über den Kopf wächst, weil einfach die Themen so viele sind, nicht abgearbeitet werden. Und das Ding dann eskaliert letztendlich. Und vielleicht hast du da den einen oder anderen Tipp, wie man vorgehen kann, dass das eben nicht passiert.
Also meistens konkret auf die Verhandlungen
Na,
bezogen.
insgesamt, also dass eben diese aufwendigen Verhandlungen mit so großen Themen, ja, mit so aufgesparten großen Themen nicht vorkommen. Also während der Bauablauf. Während des Bauprozesses.
Ja, das Wichtige ist halt da einfach die Bau- und projektbegleitende Kommunikation schon, ja, und die Klarheit auch. Und da sind wir auch wieder bei den Themen Offenheit und Transparenz, dass man da fortlaufend ja auch diese Behinderungsanzeige auf beiden Seiten so sieht als Informationsschutz- und Warnfunktion, ja, wie es jetzt, sage ich mal, auch oft dann rechtlich so geprägt ist, ja, und es auch wirklich so verkörpert, ja, und nicht so sieht, oh, jetzt halte ich diesen bei uns VOB-Schriftverkehr oder diesen Vertragsschriftverkehr zurück, ja, um da nicht jetzt eskalativ zu wirken, sondern das eher zu greifen als Instrument, hey, wir haben hier ein Risiko identifiziert und angezeigt und also zum einen auf Auftragnehmerseite immer machen bitte, ja, und auf Auftraggeberseite auch bitte das Verständnis haben, hey, in Anführungszeichen, ihr danke, dass du mich darüber informierst und dass du dieses Risiko identifiziert hast. Jetzt kann ich damit umgehen. Ich kann es immer noch ablehnen. Ich kann es immer noch abwehren. Ja, oder mein Verständnis dafür zeigen. Aber dass ich diese Risiken, wie auch immer sie abgekürzt oder benannt werden, dass ich diese kommuniziere und auch festhalte. Auch in IPA-Projekten oder in anderen Projekten. Das sind wir beim Thema, wer schreibt, der bleibt. Ja, gewissermaßen brauche ich natürlich trotzdem eine Dokumentation, die irgendwo festgehalten ist. Selbst wenn es ein digitales Instrument ist oder ein Protokoll, ist es immer noch fein, brauchen jetzt nicht so viel Bürokratie, wo jetzt noch mehr Briefe hin und her geschickt werden, aber dass diese Themen festgehalten werden oder in die Protokolle, in diese Sitzungen auch hineingetragen werden und da dann wirklich konstruktiv diskutiert werden. Ja, und deswegen brauchst du halt oft, sag ich mal, auch diese baubetriebliche Expertise auf allen Seiten, wo man sagt, ja, okay, das sind die Themen, die sind da, aber technisch aus meiner Sicht ist das überhaupt gar kein Problem, das kriegt ihr hin. Da habe ich auch gar keine Bedenken, so wie ihr, sondern wir machen das einfach so und so. Und dann kann ich die Themen auch ausräumen. Ja, aber einfach diese Risiken benennen und auch wirklich ansprechen und kommunizieren. Ist eigentlich am Ende, es hört sich jetzt leicht an, aber wird oft vernachlässigt und eben nicht gemacht. Und wie hat es Professor Leupertz mal schön gesagt, ich glaube, 70 bis 80% der ganzen Themen, die da bei den Gerichten landen, sind oft auch diese Kommunikationsthemen, ja, wo halt einfach eine falsche oder fehlende Kommunikation vorherrschte. Und das ist halt, ja, genau das sind genau die Themen, wo man eigentlich sagt, die kann man eigentlich, könnte man viel, viel leichter beheben, ja. Und immer das Thema Informationsasymmetrie, die halt vorherrscht, wo der eine halt sehr viel mehr weiß als der andere. Ja, und das muss sich natürlich über diese Kommunikation ausgleichen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.
Also miteinander reden auf der Baustelle. Punkt. Und damit ist alles gesagt. Natürlich auch schreiben, das fällt dann auch unter diese Kategorie. Und die gegenseitigen Befürchtungen und Ängste einfach abbauen, Beziehung aufbauen und eben, wie du wunderbar ausgeführt hast, keine Sorge zu haben, wenn eine Behinderungsanzeige oder Mehrkostenanzeige oder was auch immer ins Haus flattert, dass da böse Hintergedanken sind, sondern das genau anders zu sehen, unterstützend zu sehen als Anfang eines Dialogs, als Beginn eines Gespräches zu sagen, okay, jetzt sitzen wir uns hier, jetzt ist das Schriftstück da und dann sitzen wir uns hier und reden drüber, wie können wir dieses identifizierte Problem gemeinsam beheben. Und dann glaube ich auch, würden viele Baustellen etwas smoother laufen und da bin ich voll beim Herrn Leupertz, würden auch viele Gerichte etwas smoother laufen, weil sie weniger Bauprozesse führen müssten.
Ja.
Marcel, meine abschließende Frage an dich. Wenn du dich mal in die Zukunft beamst, ja, so 10 bis 15 Jahre nach vorne, wie würde da aus deiner Sicht eine für dich ideale, für dich lebenswerte Baustelle ausschauen, wo du dir, wie wäre die ideale Baustelle der Zukunft in 10 bis 15 Jahren? Und in meinem Podcast haben meine Gäste das letzte Wort. Das heißt, ich verabschiede mich hiermit von dir, lieber Marcel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die kompetenten Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ich bin gespannt auf deine Zukunftsvision.
Ja, die Zukunftsvision sieht natürlich so aus, dass begonnen bei der Planung wir ausgehend von einem Building Information Modell, kurz BIM, ausgehen und da angeknüpft mit den weiteren Dimensionen Termine und Kosten und so weiter dann direkt auch schon diese vollständige Vernetzung haben und diese Themen dann auch überleiten in die Bauausführung und diese operative Umsetzung und die Baustelle dann auch so integrativ verstehen, dass er auch von dem Quartier so wahrgenommen werden kann und auch diese nicht zu arg belästigt, sondern da auch wirklich mitnimmt und auch jeder weiß, okay, was kommt hier hin und jeder mitgenommen wird und gleichzeitig aber auch auf der oder in der Bauausführung sozusagen diese digitalen Instrumente, die jetzt auch schon vorherrschen, die jetzt in anderen Bereichen in der Technologie schon so verankert sind, die auch genutzt werden, damit wir da einfach diese Dokumentation, die wir jetzt gerade die ganze Zeit besprochen haben, viel smoother und auch viel reibungsloser dann abläuft und wir die einfach nutzen, weil dies, wie gesagt, schon gut am Markt gibt und auch einfach nur genommen werden müssen und so einfach diese Kommunikation noch viel einfacher verstehen und auch viel mehr in diese Ja, wenn ich jetzt wieder bei diesem Thema bin, mit Scrum bin, wo wir wirklich Stück für Stück die Themen einfach viel häufiger dann kommunizieren, aber auch unnötige Besprechungen einfach beiseite lassen und wirklich die konkreten Themen ansprechen. Ja, und dann kommen wir auch voran und auch durch am Ende diese Verantwortung übergeben, so dass die Leute entscheiden können und auch am Ende auf der Baustelle entscheiden müssen und dann wir nicht zu Bauablaufstörungen kommen, sondern wirklich diese Baustellen auch sehr schnell abschließen können.
Das wäre doch fein. Lieber Marcel, vielen Dank.
Ich danke dir auch.